Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Karl Farkas. Ein Politiker ist ein Mensch, der mit der Zeit gehen muss. Sonst muss er mit der Zeit gehen.
Michel Friedmann, wir sprechen über politische Immunität. Streng genommen meint das den Schutz eines politischen Mandats oder Amtsträgers vor Strafverfolgung. Aber bevor wir auf die rechtlichen Aspekte eingehen, Sie sind ja Jurist und Anwalt, es hat ja auch eine übergeordnete Dimension. Das heißt, Menschen, die gewählt sind, die in Amt und Würden sind, die genießen einen anderen Schutz als die, die es nicht sind oder ihre Wähler.
So würde ich das nicht formulieren. Richtig ist, dass Menschen, die in der politischen Arbeit Parlamentarier sind, und es geht um Parlamentarier, das ist das, worum man noch mal präzise reden muss. Also ein Nicht-Parlamentarier, der in der Exekutive arbeitet, genießt diesen Schutz nicht, sondern es geht um Menschen, die ein Mandat haben, demokratisch gewählt worden sind. Und diese politische Immunität soll ihnen einen gewissen Freiraum schaffen, ihre Aufgaben zu erfüllen, beispielsweise mit Informanten Gespräche führen zu können, beispielsweise aber auch im grauen Bereich der Frage des Strafrechtlichen unterwegs sein zu dürfen, um das Mandat auch besser ausfüllen zu können. Und so gesehen ist diese Idee eigentlich eine sehr liberale, eine den Parlamentarier, die Parlamentarierin stärkende Idee. Umso mehr, und das muss man dann auch am Anfang erwähnen, diese Immunität nicht absolut ist, sondern jederzeit vom Parlament wieder aufgehoben werden kann auf Antrag von Staatsanwaltschaften.
Das geschieht auch immer wieder. Wir haben das kürzlich in Deutschland im Parlament gesehen, wenn Strafuntersuchungen gerade aus privaten Gründen dann eingeleitet werden. Aber nehmen wir jetzt mal die Banalität des Lügens. Die Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder, die ja da die Immunität genießen, sie lügen halt oft. Wir haben in einem separaten Podcast über die Lüge, die politische Lüge, gesprochen. Weshalb kann da die Immunität nicht greifen, beziehungsweise umgekehrt, die sind ja dann geschützt und lügen halt im Schutz der
also
Immunität.
Also in der Regel, auch in der Bundesrepublik, sind die meisten Minister, auch Staatsoberhäupter, Mitglied des Parlaments, und es gibt auch die Ausweitung dieser politischen Immunität gegenüber Exekutive. Das Lügen an sich ist übrigens nicht strafbar, das will ich betonen, sonst würden wir alle im Gefängnis sitzen, Sie übrigens auch, weil Sie heute bestimmt schon irgendwo in irgendeiner Form nicht die Wahrheit gesagt haben auf eine Frage, die man Ihnen gestellt hat. Lügen ist menschlich. Lügen gehört als eine der ganz wichtigen Strategien zum sozialen Verhalten. Also wenn man jederzeit jedem wirklich sagen würde, auf die Frage, was hältst du von mir, die Wahrheit, würden wir uns wahrscheinlich alle totschlagen können. Das will ich nur erwähnen, weil man dann jetzt aufpassen muss, ob man etwas, was man im Alltag jedem zubilligt, dann einem Beruf weniger zubilligt, nur weil es Politiker und Politikerinnen sind. Also auch das Verschweigen kann ja eine Lüge sein. Und es gibt auch eine Diplomatie, die nicht nur des Lügens braucht, sondern auch einen Sinn macht, nämlich dass man Kompromisse hinkriegt, indem man den anderen jetzt nicht unbedingt alles sagt, was man über ihn oder sie denkt. Also das Lügen an sich ist nicht das Problem. Das Lügen, was das Wählervolk angeht, ist für mich ein viel größeres Problem, denn letztendlich ist der Parlamentarier, die Parlamentarierin, diesem Wählervolk verantwortlich. Da würde ich schon aus politologischen Gründen anfangen, ein bisschen zu stottern und sagen, nein, du darfst dein Volk nicht anlügen. Wenn überhaupt, dann kannst du ein bisschen dir Zeit gewinnen. Du kannst die Form, wie du die Wahrheit erzählst, diskutieren und sie ummänteln. Aber du musst das, was ist, mit deinem Volk teilen, denn sie bleiben der oberste Souverän der Demokratie. Und auch das wäre aber noch nicht strafrechtlich, sondern wäre dann die Abwahl hoffentlich. Aber die strafrechtlich relevanten Themen befinden sich auf einer anderen Ebene. Das Erste, was Sie eben selbst angesprochen haben, wenn ein Politiker, eine Politikerin Taten begeht, für die jeder andere Bürger und Bürgerinnen ins Gefängnis muss, das können Gewalttaten sein, das kann Betrug sein, das kann Diebstahl sein, was auch immer das ist, dann wird in der modernen Demokratie selbstverständlich mit Antrag der Staatsanwaltschaft sofort vom Parlament die Immunität aufgehoben und diese Person muss sich vor Gericht stellen, wie jede andere Person auch, denn wir sind alle gleich vor dem Recht. Der graue Bereich ist, wenn es sich im politischen Raum befindliche Fragen angeht. Übrigens die größte Frage, wo Politik auch zu Recht dann die Immunität verliert, ist Korruption. Das ist auch klar. Aber wir haben ja auch ein mittlerweile Verhalten mit dem Internationalen Strafgerichtshof, wo wir erleben, dass Politiker und Politikerinnen überhaupt nicht über die Immunität zur Verantwortung gezogen werden. Das, was zum Beispiel jetzt in der Ukraine an Beweise gesammelt wird, die Frage also, dass Putin gegen Gesetze verstoßen hat, gegen die Menschlichkeit, das wird auch stattfinden, ob er Immunität hat oder nicht. Das heißt, in dem Moment, wo er nicht mehr seine Macht hat, wird er hoffentlich, das ist unser Blick des 21. Jahrhunderts, vor einem Gericht gestellt werden.
Das passiert aber dann doch selten, aber Sie haben den wichtigen Unterschied gemacht. Es geht ja nicht um das private oder persönliche Anlügen, sondern um das Belügen einer Wählerschaft, vielleicht sogar die Lüge, die dazu führte, das Abstimmungsverhalten.
Ja, man sollte das schon radikal besprechen. Politiker und Politikerinnen haben, seit es das gibt, nämlich Macht, und auch in der Gegenwart Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, Kriegsverbrechen begangen, Verbrechen am eigenen Volk begangen. Und bis noch wenige Jahrzehnte zuvor waren das dann eben Delikte, die nicht justiziabel waren. Natürlich gab es dann, wenn Machtübernahmen waren, auch Verfahren gegen diese Diktatoren, aber ob diese so rechtsstaatlich waren oder nicht, darüber kann man auch streiten. Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten die Evolution dieses Rechts erweitert und wir haben gesagt, es gibt keinen Schutzraum aus internationalem Recht, wenn Despoten und Diktatoren noch dazu andere Länder angreifen und Kriegsverbrechen begehen, aber auch Genozide, müssen sie sich verantworten. Es kann nicht nur, weil du eine Staatsmachtposition hattest, es kann nicht sein, dass du ausgeschlossen bist aus der Weltrechtsordnung. Und ich finde, das ist ein Gedanke, der so revolutionär ist, weil er damit natürlich nationales Recht aufhebt. Wir von einem Weltrecht sprechen, einem globalen Weltrecht, und dass Menschen sich dazu Verantwortung ziehen lassen. Es gibt die ersten Spuren, aber es gibt schon eben die ersten Spuren, wo Menschen deswegen verurteilt wurden und in Gefängnissen sitzen, die mal Herrscher in ihren Ländern waren. Und das ist eine der ganz wenigen ermutigenden Lichtquellen, wie sich Zivilisation trotz allem weiter bewegt. Davon gibt es viel zu wenig. Das ist auch eine hochkomplexe Frage. Aber da ist die Frage der Immunität nicht einmal der Rede wert.
Es geht zum Teil nicht mal um die Immunität, sondern um die Redlichkeit. In den letzten Wochen haben wir in Deutschland eine Diskussion erlebt. Die Ampelregierung hat ja auch die Grüne Partei als Mitglieder. Wir wissen alle, wofür die Grüne Partei im Wahlkampf noch gestanden ist. Jetzt in den letzten Monaten unter dem Druck des Krieges werden Positionen verändert. Man kann sagen, das ist normal in so einer Entwicklung, aber dann werden auch von grundsätzlichen Positionen wird abgerückt, zum Beispiel Waffenlieferungen an despotische Länder. Wie soll man dann damit umgehen?
Das ist keine Frage der politischen Immunität, sondern es ist eine Frage der politischen Macht und Veränderung der Macht. Wenn
genau,
diese Partei ihre Wähler und Wählerinnen enttäuschen, dann werden sie eine Quittung am Wahlabend bekommen. Und das finde ich auch das Großartige an der Demokratie. Aber was Sie mit dem Verraten sagen, ist eine sehr spannende Frage. Letztendlich gibt es ja mehrere Zugangswege. Ich kann erzählen, wie die beste Welt aus meiner Sicht auszusehen hat. Aber Gott sei Dank hat nicht ein Mensch oder eine Gruppe, eine Partei die Macht, das zu gestalten, sondern es ist eine Verhandlungsfrage, die wir in der kleinen oder in der größeren Welt mit anderen Menschen durchführen müssen. Und da Macht eine geteilte Macht ist, und auch das ist gut, bedeutet es, dass ich zwar mit diesem Ausgangspunkt den Raum der Macht betrete, aber ihn nicht alleine ausfüllen kann. Das nennt man dann Realpolitik oder pragmatische Politik. Wie weit man sich da verbiegen kann, ohne dass man deswegen in die Orthopädie der Uniklinik kommen muss, muss jede Partei und jedes Individuum selbst entscheiden. Aber dass auch Fragen nicht eindimensional sind, sondern dass man mit einer Ausgangsfrage bei den Grünen, ist es Umwelt, bei den Sozialdemokraten ist es die soziale Gerechtigkeit, dass man gesellschaftspolitische Gestaltung nicht nur aus einer Perspektive machen kann, sondern dass die Perspektiven miteinander irgendwie zu einem Ergebnis führen müssen, führt dazu, dass Politik nie maximal, sondern wenn sie Glück haben, etwas über das Minimale sich auswirken. Die Grünen könnten aber sagen, so wenig wie wir jetzt erreichen, stellt euch vor, wir wären nicht da und dann würden wir nichts erreicht haben, sondern es würde noch schlimmer werden. Auch das ist eine berechtigte Perspektive. Wie weit die Balance ausreicht, ist Verhandlung. Und wie ich sagte, manchmal bricht man sich dabei alle Knochen und manchmal lernt man dadurch, dass man mit diesem Kompromiss und der Flexibilität zwar nur einen Millimeter nach vorne gegangen ist, aber wenigstens einen Millimeter. Und das muss man in einer Demokratie viel ernster nehmen als sonst wo. In der Diktatur kann einer alles und schnell. In der Demokratie ist es genau das Gegenteil. Das nervt. Das macht die Demokratie teilweise auch in extremen Situationen angreifbar. Aber langfristig ist das auch der einzige Weg, wie sie Millionen Menschen auf einem gewissen Fundament des kleineren, nicht des kleinsten gemeinsamen Nenners für zukünftige Entscheidungen weiterentwickeln.
So viel zum Thema Verrat, Redlichkeit im politischen Umgang mit Themen.
Nein, da kann man auch zurücktreten. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich glaube schon, dass auch Menschen, die Politik gestalten, dann sagen müssen, ich kann es nicht mehr tragen. Es fasziniert mich übrigens, wie selten das geschieht. Das ist ein großes Problem, denn ich glaube, man kann zurücktreten und ein paar Jahre später mit erhobenen Hauptes wieder zurückkommen, statt mit gebeugtem Haupt Macht auszuüben.
Genau, aber eben so viel zum Thema Verrat, Redlichkeit und Umgang damit. Zurück zur politischen Immunität. Glauben Sie nicht, dass dieser Schutz, der ja von Anfang an da ist, im Bewusstsein der Politiker auch dazu führt, dass man eben Dinge tut, die man sonst nicht tun würde?
Nein, das glaube ich nicht, weil noch einmal, wir reden von strafrechtlichen Fragen. Viele Dinge, die gewählte Vertreter von Regierungen durchführen, wären für Privatpersonen automatisch nicht straffrei. Also das Waffenexportverbotsgesetz macht es unmöglich, dass irgendjemand, der Waffen produziert, sie einfach nach Saudi-Arabien verkauft. Da gibt es eben dieses Filter. Wirtschaftsministerium, ich will das gar nicht vertiefen, muss das genehmigen und. Wenn Politik solche zweifelhafte, aber unter Umständen politisch erklärbare Geschäfte macht, ist zu Recht kein Staatsanwalt dabei. Weil die Begründung eines solchen Deals kann auch politisch erklärt werden. Man will die geostrategische Situation verändern, man hat mit dem Teufel zu tun, aber man weiß, dass wenn der Teufel fällt, gibt es dahinter andere Teufel, die viel Schlimmeres anrichten können. Nochmal, ob die Argumente stimmig sind, ob die Strategie stimmig sind, ob das irgendetwas bringt oder alles schlechter macht, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Ja, Demokratien verhandeln mit Diktaturen. Man hat Blut an der Hand, wenn man einem Diktator wie Xi, Putin oder einem anderen die Hand gibt. Ja, und trotzdem kann es notwendig sein, auch aus egoistischen Gründen für die eigene Bevölkerung, das zu tun. Dass das alles außerhalb des Strafrechts liegt, ist die Grundvoraussetzung, um in dieser Welt gestaltend zu sein und Dinge zu machen, die im Politischen und ausschließlich im Politischen in der Prognose begründet sind, in einer komplexen Welt wie unserer sowieso. Es bleibt dabei, dass die Quittung eben nicht das Gefängnis sein muss, sondern eben der Wahlabend. Es bleibt dabei, dass wenn da Fehlentscheidungen getroffen sind, die Konsequenzen brutal und dramatisch sind, aber es bleibt auch dabei, dass mit diesem kleinen Spielraum, wenn man den auch noch wegnimmt, also wenn die große Angst immer wäre, der Staatsanwalt oder das Recht ist sofort da, man überhaupt nicht in solche Prozesse eindringen kann. Es ist also wichtig für Politik, gerade international gesprochen, diesen Spielraum haben zu können. Große Entscheidungen, wie zum Beispiel Eintritt in den Krieg oder andere, müssen parlamentarisch abgesegnet werden, in Deutschland jedenfalls, und unterwerfen sich ganz anderen wieder Prinzipien der Kontrolle. Wir reden hier über die Kontrolle des Strafgerichtes, der Staatsanwaltschaft, der Polizeiermittlung. Ich muss sagen, dass wenn ich mir in Deutschland jedenfalls das anschaue, die Durchsuchungen, die auch bei Politikern und Politikerinnen stattfinden, aber auch in anderen Ländern, zeigen mir, erst recht, dass die Gewaltenteilung mit dem Rechtsstaat unverzichtbar ist und dass deswegen die Immunität kein Schutzwall ist, sondern sehr schnell zerbröckeln kann. Das ist gut so.
Stichwort Gewaltenteilung, weil das eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie ist. Die wird ja zusehends bedroht. Wir sehen das in verschiedenen Ländern. Ich möchte zum Schluss aufs Beispiel Amerika, einer der wichtigsten, größten Demokratien in der Welt, kommen, wo ein ehemaliger Präsident immer noch behauptet, die Wahl wurde ihm gestohlen. Also er lügt und dennoch Kandidat wieder werden könnte.
Also da muss man ganz einfach sagen, der Rechtsstaat auch in Amerika, auch wenn man sieht, dass die Besetzungen Meinungsverschiedenheiten und Verschiebungen bringen, ist immer noch der größte Garant, dass die Demokratie in Amerika stabil ist. Und er kann behaupten, was er will. Das oberste Gericht hat gesagt, Biden ist der Präsident. So, ob da jemand unterwegs ist, ein bisschen lunatic ist, also glaubt, er könne Märchen erzählen, sich oder anderen, das ist das Problem von Trump. Es ist unzweifelhaft, wer die Wahl gewonnen hat, weil das oberste Gericht das dann entschieden hat. Und da sehen Sie, der Rechtsstaat hat die Autorität immer noch, die er braucht. Sie können es aber anders sehen, in Ungarn oder in Polen jedenfalls wird immer der Rechtsstaat angegriffen. Da brauchen Sie auch keine politische Immunität mehr. Also Putin braucht keine politische Immunität in seinem Land, denn er ist selbst die Immunität und der Herrscher. Das macht das Problem aus. Es wird kein Gericht, es wird kein Staatsanwalt Putin festnehmen. Putin wird die Staatsanwälte, die das versuchen, umbringen. Und deswegen noch einmal, die politische Immunität ist ein Ausdruck einer demokratischen Gesellschaft. Sie ist eine Kontrollinstanz, die nur dann beantragt wird, sie aufzulösen, wenn genügend Hinweise im Strafrechtlichen da sind. Aber der Rechtsstaat funktioniert dann. Also das Mauscheln dann auch noch mit dem Rechtsstaat funktioniert nicht. Jetzt kommt die nächste demokratische Voraussetzung, weil es Öffentlichkeit gibt. Du kannst nichts mehr unter den Teppich kehren. Die neuen sozialen Medien, die Leak Tradition, die dadurch auch noch mehr und stärker geworden ist, macht es unmöglich. Und wie dann Staatsanwaltschaften erklären, warum sie dann doch nicht ein Verfahren eingeleitet haben, das wissen die auch. Ich glaube also, dass die Idee an sich nicht eine falsche ist, und in einer Demokratie hat es bisher niemandem geholfen, politische Immunität zu haben, wenn er beispielsweise oder sie vergewaltigt hat, gestohlen hat oder eben Staatsgeheimnisse oder Dinge als politischer Machthaber entschieden hat, die diese Macht nicht gegeben hat. Und die Kontrolle, vielleicht muss ich das nochmal betonen, weil das eigentlich immer mein Lieblingsgedanke ist. Demokratie heißt, ich kann die Macht kontrollieren, die Macht kontrolliert nicht mich. Davon bräuchte man noch mehr Energie.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.